Als ich vor 7 Jahren vor der Entscheidung stand, was ich mal studieren wollte, spürte ich einen hohen Druck auf mir. Es fühlte sich an, als ob ich eine kluge Wahl treffen musste, sonst würde ich es für den Rest meines Lebens bereuen. Ich wollte nicht in die Falle tappen, eins meiner Hobbys zu einem Beruf machen zu wollen. Gut, da hätte sich auch damals nicht viel angeboten, höchstens Bibliothekar oder Pro-Gamer. Sollte ich etwas wählen, wofür ich leidenschaftlich war, was aber schlecht bezahlt wird? Oder etwas Langweiliges nehmen, das gut bezahlt wird? Es fühlt sich an wie die wichtigste Entscheidung, die man bisher im ganzen Leben getroffen hat. Und das führt zu einer mächtigen Portion Analyseparalyse. Vielleicht bist du gerade auf der Suche, fragst dich, was soll ich studieren? Oder welcher Beruf passt zu mir? Oder du bist eher am zweiten Teil des Titels interessiert und willst hören, welche Ratschläge ich heute meinem damaligen Ich geben würde. Mit dieser Podcast-Folge möchte ich dir einerseits helfen, etwas Licht ins Dunkel deiner Fragen zu bringen, aber auch viel von meinen Erfahrungen zu erzählen. Es wird einiges auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sein und auf Dinge, die ich über mich selbst gelernt habe. Darum wird nicht alles auf dich zutreffen, aber ich denke trotzdem, die Folge wird sich auch für dich lohnen. In den Shownotes wirst du Zeitstempel finden, mit denen du zwischen den Ratschlägen springen kannst, die, die dich am meisten interessieren, wenn du magst. Du wirst auch andere nützliche Links dort finden, also schau gern dort rein. Falls du mich nicht kennst, hier ist eine kurze Zusammenfassung, wie ich zu meinem recht außergewöhnlichen Studiengang gekommen bin und was ich jetzt mache. Im Jahr 2013, das klingt, als wäre ich uralt, im Jahr 2013 war ich in der Situation, in der du womöglich gerade bist. Es wurde langsam Zeit, ein Fach an der Uni zu wählen und ich komme aus einem nicht-akademischen Haushalt, weswegen das Klischee, das Gleiche wie die Eltern zu werden, schon mal vom Tisch war. Nein, ich musste ein anderes Entscheidungskriterium finden und der erste Anlaufpunkt war für mich Google. Dort bin ich auf einen 6 Stunden langen Online-Test mit dem Titel »Welcher Studiengang passt zu dir?« gestoßen oder irgendwie so hieß das. Er war sogar kostenfrei, also dachte ich, warum nicht? Ich habe mich rangesetzt und musste es dann sogar auf 2 Tage verteilen, weil es so lang gedauert hat. Und die Ergebnisse waren dann da. Und ich habe keine Ahnung, was deren Algorithmus ist. Auf Platz 1 wurde mir dann Städteplaner vorgeschlagen. Ich meine, ich habe es mir angeschaut, aber das war nichts. Wenn ich irgendwas im großen Stil plane, dann wird da der schiefe Turm von Pisa draus. Aber was auf Platz 2 war, das hat dann schon eher mein Interesse geweckt. Nanowissenschaften. Eine Mischung aus Physik und Chemie auf atomarer Ebene. Also neue Materialien mit verrückten Eigenschaften entwickeln, Quantenphysik beherrschen und im Labor sein eigenes Ding machen, das klang für mich richtig cool. Und von da aus stand es dann fest, ich würde ein Nano werden. Ich hatte also vor, eine Karriere in der Wissenschaft anzustreben. Aus Gründen, die ich dann später noch weiter erläutere, habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Ich habe mein Masterstudium abgebrochen und bin dann in die Softwareentwicklung gegangen. Heutzutage schreibe ich Apps für mobile Handys und ich arbeite an anderen spannenden Dingen, die mir gut liegen. Aber genug davon. Welche 5+1 Tipps hätte ich meinem alten, früheren Ich geben können und warum? Starten wir doch mit einem Tipp Nummer 0, den Plus-1-Ratschlag, von dem ich sprach. Und zwar geht es um die Frage, soll man überhaupt studieren oder soll man nicht doch lieber eine Ausbildung machen? Die Frage ist gar nicht so trivial, weil im US-amerikanischen Raum zum Beispiel, da gibt es heutzutage total viele Anti-College-Business-Gurus, die Sachen behaupten wie, geh auf keinen Fall aufs College, kündige sofort deinen 9-to-5-Job. Kauf meinen Online-Kurs über Unternehmertum und ich mache dich in 2 Jahren zum Millionär. Yeah! Das ist natürlich Bullshit. Aber ich kann die Anti-College-Propaganda sogar ein Stück weit verstehen. Es kann nicht sein, dass die amerikanischen Colleges profitgetrieben sind und man Jahr um Jahr $40.000 an Studiengebühren zahlt. Für den durchschnittlichen Studienabsolventen in Amerika dauert es 18 bis 20 Jahre, bis man seinen Studienkredit abgezahlt hat. 18 bis 20 Jahre. Das Argument fällt allerdings weg, wenn wir es dann mit 300 Euro Studiengebühren pro Semester in Deutschland vergleichen. Das sind auf jeden Fall humane Kosten. Trotzdem kann es schon legitim sein, zu überlegen, ob Studieren die richtige Wahl ist. Allein wegen eines bestimmten Trends, nämlich dass ein immer größerer Anteil an jungen Menschen studiert, der Bedarf nach jungen Auszubildenden aber nicht sinkt. Händeringend werden derzeit junge Auszubildende gesucht. Handwerksberufe zum Beispiel werden auch in Zukunft wichtig bleiben. Schau dir Klempner an. Pro Kopf gerechnet retten sie mit ihrer Arbeit mehr Menschen pro Jahr als jeder Arzt. Denn ohne funktionierendes Kanalisationssystem und fließendes Wasser würden wir nämlich alle sehr schnell sehr krank werden. Ein großes Problem in den Dritte Weltländern. Es wird also zukünftig viel Geld in den Handwerksberufen stecken. Da die Podcast-Folge aber davon handelt, welche Ratschläge ich mir selbst geben würde, kann ich nur für mich sprechen und direkt sagen, ich habe zwei linke Hände. Mein Vater war Trockenbauer, also geschickt im Handwerk, aber davon hatte rein gar nichts auf mich abgefärbt. Ich scheitere schon daran, bei IKEA-Schränken die Türen gerade einzubauen. Da ist gar kein Talent bei mir vorhanden. Mein Kapital ist eher in meinem Kopf. Von daher ist Ratschlag Nummer 0 schon mal an mich. Ja, junger Patrick von 19 Jahren, du solltest auf jeden Fall studieren gehen. Natürlich gibt es auch Ausbildungen, die nichts mit Handwerk zu tun haben. Es gibt zahlreiche Ausbildungen, die dich für einen Job als Knowledge Worker vorbereiten. Das sind allgemein gesagt die Personen in der Arbeitswelt, die in Büros sitzen und hauptsächlich ihren Kopf für die Arbeit gebrauchen. Wenn man aber Knowledge Worker werden will, sehe ich den Grund nicht, die Ausbildung statt dem Studium zu wählen. Ein Studium ist dort nämlich das Premium-Eintrittsticket, würde ich sagen. Aus Erfahrung kann ich beispielsweise über den Bereich der IT sagen, ich habe dort himmelschreiend unfaire Vorurteile gegen Personen ohne akademischen Abschluss gehört. Ohne auf der Universität gewesen zu sein, schwimmt man im Knowledge-Worker-Bereich auf jeden Fall gegen den Strom. Wenn es nicht sein muss, sollte man es sich ja nicht schwerer machen als nötig. In der Wahl des Studiengangs kann man generell versuchen, die Karten zu seinem Vorteil zu zinken. Und eine bestimmte Art, das zu tun, ist mein erster Tipp, den ich meinem früheren Ich geben würde. Tipp Nummer 1. Spiel zu deinen Stärken. In der Wahl des Studiengangs sind drei Dinge wichtig. Erstens, was interessiert mich? Zweitens, was wird gut bezahlt? Und drittens, worin bin ich gut? Als ich diesen Studienberater-Test gemacht habe, habe ich mir nur die ersten beiden Fragen beachtet. Ich habe Nanowissenschaften in den Ergebnissen gesehen und dachte mir, cool, klingt interessant, total zukunftsträchtig und wird auch gut bezahlt. Das stimmt auch. Ich habe mir aber zu wenig Gedanken darüber gemacht, ob ich auch wirklich gut darin bin. Klar, in der Schule hatte ich schon Naturwissenschaften gemacht und ich war auch gar nicht schlecht darin. Allgemein hatte ich akademisch gesehen ein gutes Selbstvertrauen. Zu Beginn des Studiums aber musste ich dann bemerken, was für ein Kampfhügel aufwärts das war. Weißt du, ich hatte Physik und Chemie, die zwei Hauptfächer in Nanowissenschaften, überhaupt nicht in der Oberstufe in der Schule gehabt. Es war also ganz schön leichtsinnig gewesen, den Studiengang einfach so zu wählen. Und das bekam ich dann auch in voller Härte zu Beginn des Studiums zu spüren. Ich fing von viel weiter hinten an als meine Kommilitonen. Mit einer akzeptablen Arbeitsmoral, die ich mir dann erst noch antrainieren musste, konnte ich dann doch noch aufholen und am Ende hat es ja für den Abschluss gereicht. Doch eine Sache musste ich mittendrin feststellen: Naturwissenschaften sind einfach nicht meine stärksten Fächer. Und bei der Wahl meines Studienganges hatte ich einen zu intensiven Fokus darauf gelegt, was gut bezahlt wird und was interessant klingt. Glücklicherweise für mich gab es ein Modul Informatik in unserem Studium. Dort lernten wir die Grundlagen im Programmieren. Und das war für mich wie ein frischer Wind, wie eine Tasse Kakao im Winter. Ich hatte nämlich darin etwas gefunden, was ich tatsächlich gut konnte. Besser als die meisten meiner Kommilitonen. Wow. Auch wenn ich die Klausur verhältnismäßig in den Sand gesetzt habe, das hatte andere Gründe. Ich war eigentlich wirklich gut in Informatik. Das Traurige ist, ich hätte schon vor meinem Studium wissen können, dass Informatik eher meinen Stärken entspricht. Schon in meiner Schulzeit hatte ich ein Interesse fürs Programmieren und hatte überlegt, während des Studiums als Werkstudent nebenberuflich Programmieren zu machen. Warum zum Geier bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich das zu meinem Hauptberuf machen könnte? Ach, keine Ahnung. Also, Tipp für dich, Patrick von damals. Erstens, hör auf, so viel Cola zu trinken. Es ist nicht gut für deine Gesundheit und das Koffein zerstört deinen Schlafrhythmus. Aber viel wichtiger, nimm einen Zettel und Stift und zeichne ein Venn-Diagramm aus drei Kreisen. Ja, das ist dieses Diagramm, wo drei Kreise in einem Dreieck zueinander liegen und sich teilweise überlappen. Den einen Kreis betitelst du mit Was kann ich gut? Den anderen mit Meine Leidenschaft und den letzten mit Was gut bezahlt wird. Schreib verschiedene Studiengänge und Karrieren in die Schnittmengen der Kreise und merk dir dann, was in der Mitte steht. Das, was auf alle drei Kreise zutrifft, aus den Berufen solltest du dir was aussuchen. Dankeschön. Tipp Nummer 2. Bedenke, welchen Lifestyle du anstrebst. Nicht nur hatte ich bemerkt, dass Naturwissenschaften nicht meine Stärke waren, ich begann, den Lifestyle als Wissenschaftler auch in Frage zu stellen. Ein Studium in Nanowissenschaften endet grundsätzlich damit, dass man an der Universität bleibt und forscht. Es gibt fantastische Vorteile daran. Man hat die Freiheit, seine eigenen Aufgaben selbst zu definieren, zum Beispiel, welches Experiment startest du als nächstes, welche wissenschaftliche Frage versuchst du zu beantworten. Reisen kann man auch, es ist sogar sehr gut für den Lebenslauf, an verschiedenen Instituten zu arbeiten, dort ein paar Jahre als Gastforscherin zu verbringen. Doch eins musst du wissen. Wenn du in die Wissenschaft gehst, dann wirst du im Laufe der Zeit lernen, wie wenig du doch tatsächlich über dein Gebiet weißt. Irgendwann, wenn du deinen Doktortitel hast, dann weißt du über einen klitzekleinen Teil deines gesamten Fachgebiets so viel wie vermutlich nur 10 andere Menschen auf der Welt. Und du wirst so viel über dieses Thema wissen, dass man dich nachts um 3 wecken und auf eine Bühne stecken könnte und du würdest über das Thema eine gesamte Vorlesung aus dem Stegreif halten können. Du wirst ellenlange Papers schreiben, wissenschaftliche Arbeiten, die jahrelange Forschungsarbeit zusammenfassen. Und diese Papers werden dich womöglich zu einer Koryphäe auf deinem Fachgebiet machen. Höchstwahrscheinlich aber von kaum jemandem gelesen werden. Doch du machst trotzdem immer weiter, forschst, tüftelst, machst dir Tag und Nacht Gedanken zu diesem einen Problem im Labor, das du gerade hast, das schwierig zu lösen scheint, sammelst Daten in Experimenten, die du gar nicht selbst verstehst und du bleibst hartnäckig, jahrzehntelang und vielleicht, unwahrscheinlich, aber vielleicht wirst du ein, das ist ja seltsam, Moment während deiner Arbeit haben, der den absoluten Meilenstein deiner Karriere darstellt, weil du in diesem Moment eine weltbewegende Entdeckung gemacht hast. Die Erkenntnis, auf die du immer hingearbeitet hast. Glückwunsch, du hast der gesamten Menschheit gerade einen großen Dienst erwiesen. Mit dieser Vision im Kopf gab es für mich eine Frage. Ist es mir das wert? Liebe ich das Tüfteln und das Streben nach Wissen in diesem einen Fachgebiet genug, dass es die harte Arbeit lohnt? Die Antwort für mich war nein. Nein, Nanowissenschaften zum Master, gar zum Doktorlevel zu studieren und diesen Weg zu gehen, war nicht das Richtige für mich und dafür gibt's 2 Gründe. Erstens, das Fachgebiet, die Mischung aus Physik und Chemie, das hat mich nicht genug gepackt, als dass ich dem mein Leben widmen wollte. Und zweitens, ich bin ein fauler Mensch, der schnell Ergebnisse sehen will, ganz ehrlich gesagt. Ich will mir in meinem Leben einen langen Hebel erschaffen, mit dem ich auf möglichst einfache Weise zu großen Ergebnissen komme. Gute Wissenschaft lässt sich so nicht produzieren. Mir gefällt zwar die Freiheit des Wissenschaftlers, den Fragestellungen nachzugehen, die ihn oder sie interessieren, wobei man da auch ein Sternchen ranhängen muss, da WissenschaftlerInnen von externen GeldgeberInnen abhängig sind, aber die Karriere als Wissenschaftler würde realistisch gesehen nicht dazu führen, dass ich mir eines Tages einen Namen machen würde. dass ich früh in Rente gehen würde, dass ich viel Optionalität in meinem Leben genießen würde oder dass ich nennenswertes passives Einkommen haben würde. All das meine ich mit dem langen Hebel in meinem Leben und das sind Dinge, die ich in meiner Karriere anstrebe. Also rate ich dir, lieber Patrick der Vergangenheit, bedenke sehr früh, welchen Lifestyle du eines Tages führen möchtest. Ratschlag Nummer 3. Verlasse dich nicht auf StudienwahlberaterInnen-Tests. Vielleicht warst du bereits verleitet, so einen Online-Was-soll-ich-studieren-Test zu machen, so wie ich ihn gemacht habe. Oder sogar eins von den Wochenendseminaren, die einen Haufen Geld kosten und dir im Gegenzug versprechen, den maßgeschneiderten Beruf für dich zu finden. Ich kann es verstehen, schließlich habe ich ja auch einen gemacht. Der Hauptgrund, warum ich es mir selbst empfehlen würde, keinen solchen Test, kein solches Seminar zu besuchen, ist aber folgender. Studienwahlberatungen empfehlen dir kuriose Randstudiengänge, um ihre eigene Notwendigkeit zu rechtfertigen. Was meine ich damit? Stell dir vor, du hast im Sinn, dass du etwas mit Menschen machen willst, vielleicht irgendwas im Gesundheitswesen. Du wolltest schon immer anderen helfen, mehr weißt du aber noch nicht. Nun besuchst du ein Wochenendseminar. Ihr macht Persönlichkeitstests, Gruppenübungen, Rollenspiele, Wissenstests, um ganz genau herauszufinden, was dir liegt und was du kannst, was du magst. 2 Tage später, 600 Euro später, bekommst du das Ergebnis. Medizin. Du sollst Medizin studieren. Wow. Würdest du dich nicht über den Tisch gezogen fühlen? Hättest du wirklich das Gefühl, das Ganze wäre den Aufwand wert gewesen, wenn du am Ende sowieso das bestätigt bekommst, was du vorher gedacht hattest, nämlich dass du ins Gesundheitswesen gehen möchtest? Nein, natürlich wäre das doof und die Studienwahlberatungen, die wissen das ganz genau. Die werden dir nichts vorschlagen, was du schon vorher vielleicht auf dem Schirm gehabt haben könntest. Sie werden versuchen, dich zu überraschen, dir etwas ganz Neues zu präsentieren, auf das du ohne sie nie gekommen wärst. Nur so lässt sich dann ihr Aufwand und ihr Preis rechtfertigen. Eine Freundin von mir sollte Japanologie studieren, eine andere sollte Stimmtrainerin werden, ich sollte Nanowissenschaften wählen. Ganz sensationelle, außergewöhnliche Berufe und Studiengänge. Gut, an sich ist an diesen Optionen erstmal nichts auszusetzen. An ihnen ist ja nichts Schlechtes per se. Und ich bereue es auch nicht, Nanowissenschaften studiert zu haben. Ehrlich, es hat mich herausgefordert, ich bin dadurch gewachsen, ich habe gute Freunde dort gefunden. Ich bin allerdings kein Fan von der Tatsache, dass dieser Studiengangstest meinen Blick von den traditionelleren Fächern abgelenkt hat. Es war ein Erfolgsgefühl für mich, die Auswahl auf die kurze Ergebnisliste einzugrenzen, aber ziemlich sicher auch ein Fehler. Mit dem Venn-Diagramm zum Beispiel, das ich in Tipp 1 benannt habe, wäre ich wohl auf einen besseren Studiengang gekommen. Lieber Patrick von 2014, verlass dich nicht auf StudienwahlberaterInnen. Ratschlag Nummer 4. Wähle etwas, das dich mental herausfordert. Ich hatte überlegt, den Tipp anders lauten zu lassen, nämlich sei nicht der Klügste im Raum. Und das wäre ein Tipp, den ich hervorragend befolgt habe. Ich war bei weitem nicht der Klügste in meinem Studiengang. Tatsächlich habe ich mich dort jahrelang ziemlich mittelmäßig intelligent gefühlt, was aber auch ganz gut war. Und ich sage dir gleich warum. Aber weißt du, was ich glaube? Wenn du diesen Podcast hörst, dann stehen die Chancen gut, dass du clever bist. Zumindest überdurchschnittlich clever. Das ist halt die Zielgruppe des Podcasts. Personen, die ihr Leben auf smarte, ungewöhnliche Weise angehen wollen. Personen, die außergewöhnliche Wege für außergewöhnliche Ergebnisse gehen wollen. Einfach Personen, die ihren Charakter selbst bestimmen wollen. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann warst du bestimmt schon mindestens einmal in der Situation, wo du der oder die Klügste in einem Raum warst. Bei mir war es in der Grundschule zum Beispiel ganz deutlich so. Obwohl, naja, die Lehrerin war klüger als ich, aber die zählt nicht. Jedenfalls kam ich an die Universität mit der Einstellung, dass Schule ohne große Anstrengungen zu packen sei. Also könnte es an der Uni ja nicht anders sein. Anstatt also kontinuierlich am Studienmaterial zu arbeiten, habe ich mich für die wundervolle Option entschieden, den Stoff des gesamten Semesters auf die 2 Wochen vor den Klausuren zu schieben. Und damit fährst du ganz schnell gegen die Wand, das sage ich dir. Aber naja, eigentlich ist das auch komplett egal. Selbst wenn mir jemand diesen Ratschlag vor dem Studium nochmal deutlichst eingeschärft hätte, ich hätte es in den Wind geschlagen, trotzdem abends Serien geschaut, statt die Vorlesungen nachzuarbeiten, und ich wäre genauso auf die Schnauze gefallen wie Millionen Studenten vor mir. Das ist einfach der Kreislauf des Lebens. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Aus dem Verhalten kommt man auch wieder raus. Die Uni bläut dir die nötige Disziplin ein und du wirst schon eine tüchtige Arbeitsmoral bilden. Dabei hat es mir auch unheimlich geholfen, nicht der Klügste im Studium zu sein. Es lehrte mich Demut, die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, und allgemein hält es den Verstand scharf, sich mit intelligenten Leuten zu umgeben. Du bist der Durchschnitt der 5 Leute, die dir am nächsten stehen. Diesen Satz hatten wir bereits in einer anderen Podcast-Folge besprochen. Du findest diese Folge verlinkt in den Shownotes. Im Nanowissenschaften-Studiengang war es ein bisschen so, wenn man den Stoff aufnehmen wollte, das war ein bisschen wie aus einem Hydranten trinken zu wollen. Ein gewaltiger Strahl kommt auf dich zugeschossen und haut dich von den Füßen mit viel, viel mehr, als du schlucken kannst. Aber auf eine Weise hatte das auch etwas Gutes. Am Ende war man unfassbar stolz, es trotz der Herausforderung geschafft zu haben. Und nicht zu vernachlässigen, wenn dein Studiengang kompliziert klingt, so wie Nanowissenschaften, dann werden andere Leute deinen Abschluss respektieren und hoch anrechnen. Sie werden sagen, boah, das könnte ich nicht. Viele von ihnen könnten es, aber ich widerspreche ihnen nie. Das ist also mein Ratschlag Nummer 4, den Patrick von damals sehr brav befolgt hat. Wähle etwas, das dich mental herausfordert. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Dieser hier ist etwas spezifischer, weil er eher auf meine Bedürfnisse und Fähigkeiten abgestimmt ist. Und deswegen halte ich mich hier auch ein bisschen kürzer. Er lautet: Studiere etwas Technisches, das dir erlaubt zu kreieren. Was meine ich damit? Lass uns das in 2 Teile teilen. Zuerst: Warum etwas Technisches? Erstens, das liegt mir einfach. Und zweitens, ich erzähle dir vermutlich nichts Neues, wenn ich dir sage, dass der Arbeitsmarkt total heiß für Informatiker gerade ist. Die pure Ballung an Optionalität wird dir auf den Teller geschaufelt, wenn du mit Ahnung von Computer Science in den Markt gehst. Ich habe jetzt das Glück, mir aussuchen zu können, wo auf der Welt ich leben möchte, und ich kann innerhalb von 3 Wochen einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben, sollte ich ihn benötigen. Das liegt nicht an mir und meinen in Entenfüßchen außergewöhnlichen Fähigkeiten, sondern einfach an dem Fachkräftemangel. Und warum nun etwas, mit dem man kreieren kann? Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber ich bin ziemlich angefixt von dem Thema der Selbstbestimmung. Und das bezieht sich auch auf das Berufliche. Wenn du in der Lage bist, mit deinen eigenen Händen etwas von Wert zu schaffen, Software zu schreiben, digitale 3D-Modelle zu basteln, zu designen, dann wirst du immer berufliche Optionen haben. Egal was kommt, egal wo du bist, welche Firmen gerade einstellen, wie die Wirtschaftslage ist, du könntest eigenhändig einen Mehrwert schaffen. Wenn du den dann vermarkten kannst, dann wirst du immer eine Möglichkeit bestehen haben, deine Lebensgrundlage zu bestreiten. Das ist mir heute unheimlich wichtig und vermutlich auch wird es so lange so bleiben. Und deswegen ist mein Tipp an Patrick von damals: Studiere etwas Technisches, das dir erlaubt zu kreieren. Tipp Nummer 6. Der letzte und der... Tipp Nummer 5, oder? Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Nein, ich habe tatsächlich 6+1 Ratschläge, die ich meinem früheren Ich geben wollte. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Naja, vergiss, was ich gesagt habe. Das hier ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich extra am Schluss nennen wollte, weil er ganz wichtig ist. Und zwar: Wenn du es nicht liebst, dann wechsle. Interessanterweise ist das ein Tipp, den ich mir damals schon hätte selbst geben können. Weißt du, wenn jemand seinen Studiengang wechselt, ist das meistens mit irgendeinem Stigma, mit so einem Urteil Dritter und der falschen Wahrnehmung des Fehlschlags verbunden. Ich habe das nie verstanden, wenn jemand eine schwere Entscheidung treffen kann, auch wenn Kommilitonen, Freunde und Familie unfairerweise den Kopf schütteln mögen, nämlich wenn man seinen Studiengang abbricht und sich für etwas besser Passendes entscheidet, dann ist diese Entscheidung für mich eine tolle, charakterstarke Form der Selbstbestimmung. Und genau das habe ich damals schon Leuten in meinem Umfeld gesagt, die wechseln sollten. Es ist richtig, die Reißleine zu ziehen, wenn man dem Aufprall entgegenfliegt. Und es ist schrecklich, wenn man beim Griff nach der Leine merkt, dass man ohne Rucksack losgesprungen ist. Unter meinem eigenen Kommilitonen habe ich nämlich genau dieses Beispiel vor Augen gehabt. Wir hatten einen, in seiner Brust schlägt ein Herz aus Gold. Jemand, der keiner Fliege was zuleide tun kann und für jeden ein nettes Wort auf den Lippen hat. Aber mein Gott, ist er ein Tollpatsch. Wenn man ihm im Labor auch nur irgendwas in die Hand gedrückt hat, an Reagenzgläsern oder sonst was, gefühlte 5 Sekunden später hat es klirr gemacht und es war einfach Schrott. Egal was es war, ihm wäre wahrscheinlich auch ein Ziegelstein in der Hand einfach zu Bruch gegangen. Wir haben damals gesagt, es ist bei ihm nicht Breaking Bad, sondern Breaking Stuff. Er ist auf seine Art ein cleverer Typ und trotzdem, worauf ich hinaus will, ist nicht, dass er deswegen hätte wechseln sollen. Nein. Sondern die Sache ist die, er hat in seinem Heimatland, irgendwo in Südostasien, ich weiß nicht mehr genau wo, Familie. Und für seine Familie ist er der absolute Held, der Stolz der Familie, der in Deutschland Nanowissenschaften studiert. Wow! Auf seinen Schultern lastet ein unheimlicher Ballast, ein Image, das er um seiner Familien willen aufrechterhalten muss. Müssen ist jetzt natürlich so Ansichtssache, aber du weißt, was ich meine. Äußere Umstände machen es diesem armen Kerl unheimlich schwierig, den Studiengang zu wechseln. Und vielleicht denkst du auch, dass wenn du dich mal für ein Fach entschieden hast und allen in deinem Umkreis verkündet hast, dass du es durchziehst, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Der junge Patrick von damals, der hat so gedacht. Sich wirklich endgültig entscheiden, das bedeutet, alle Optionen bis auf eine aus dem Fenster zu werfen, sich von allen anderen abzuscheiden, sich von ihnen zu trennen. Und das fällt mir heutzutage immer noch richtig schwer. Optionalität, die schiere Größe an Optionalität in meinem Leben, die ich ja absichtlich pflege, sie nimmt manchmal Überhand und spielt Ping-Pong mit meinem Kopf. Hin und her gehen die Wünsche des Tages, ob ich nun in Berlin oder in Leipzig leben soll, ob ich in meinem Podcast solo spreche oder mit einer anderen Person, ob ich minimalistisch aus einem Rucksack lebe oder mir ein Nest baue, all das sind zumindest jetzt gerade Themen bei mir. Und glaub mir, es kann frustrierend sein. Und zwar weniger für dich, hauptsächlich für andere. Für diejenigen, denen du wichtig bist und die einen Anteil an deinem Leben haben wollen. Bei deinem Hin und Her kommen sie irgendwann nicht mehr mit. Na klar, wenn du dich 1000 Mal pro Sekunde um die eigene Achse drehst, dann wird denen beim Zuschauen irgendwann schwindelig. Eines habe ich aber gelernt. Die Leute um dich herum, die du nicht enttäuschen willst, weil du dich jetzt umentscheidest, die finden das gar nicht so schlimm, wenn du 3 Projekte ankündigst und sie alle wieder verwirrst. Vorausgesetzt, für diese 3 gibt es ein Projekt, das du dann auch tatsächlich durchziehst. Ich würde die Optionalität in meinem Leben, gerade in meinen 20ern, also auf keinen Fall hergeben wollen. Wenn du es nicht liebst, dann wechsle. Oh, und warte bitte nicht auf den richtigen Moment, um auszusteigen. Es wird niemals den richtigen Moment geben, um auszusteigen. Du wirst immer denken, oh, nur noch 1 Jahr und dann habe ich meinen Bachelor. Und dann 1 Jahr später denkst du dir, jetzt habe ich meinen Abschluss, jetzt sollte ich wenigstens noch 1 Jahr als Berufsanfänger arbeiten und ein bisschen Geld ansparen. Und dann bist du im Job und dann denkst du dir, ah, jetzt bin ich so knapp vor der Beförderung und dann habe ich einen besseren Jobtitel und dann kann ich wechseln und dann lohnt es sich richtig. Und ehe du dich versiehst, sind dann 10 Jahre vergangen. Bisschen überspitzt gesagt, aber hey. Es erinnert mich an ein Computerspiel, das ich viel gespielt habe, nämlich Civilization nennt sich das. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es geht darum, dass man eine große Nation der Geschichte der Menschheit spielt. Also zum Beispiel die Maya oder die Franzosen unter Napoleon Bonaparte. Und da geht es darum, dass man die erfolgreichste Nation von allen aufbaut. Und da ist es auf jeden Fall auch so, dass es keinen guten Punkt gibt, aufzuhören. Ehe du dich versiehst, sind dann 9 Stunden vergangen, weil du in drei Zügen ist dein Eiffelturm fertig und das willst du nicht verpassen. Und dann ist er fertig und dann willst du natürlich noch warten, wie er sich auf die Kultur deiner Nation auswirkt. Und dann hast du gerade dein Militär in Position gebracht und dann willst du natürlich auch kämpfen und bla 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 bla. Und dann sind die 9 Stunden rum. Das ist perfekt für lange Reisen, das kann ich dir sagen, weil die dann auch im Flug vergehen. Es ist wie Crack und deswegen, ich spiele es gerne, ich habe es aber schon lange, lange nicht mehr angefasst. Naja, aber wie auch immer, kommen wir jetzt einfach zum Outro. Das waren die 6+1 Ratschläge, die ich meinem früheren Ich zum Thema Studienwahl geben würde. Ich bereue meine damalige Wahl zwar nicht, auch wenn ich diese Tipps nicht hatte, aber auch eigentlich nur deswegen, weil sie mir alle Türen zum Umentscheidenden später offen gelassen haben. Mit einem Studium in Holzwirtschaft wäre es wahrscheinlich schwerer gewesen, in die Softwareentwicklung dann zu wechseln, was ich dann lieber machen wollte. Stichwort Optionalität. Ja. Wenn du meinst, ich hätte einen wichtigen Tipp vergessen, Fragen oder sonstige Kommentare hast, dann kommentiere es gern auf Social Media. Links sind unten in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dir geholfen hat, dann empfehle diesen Podcast gerne weiter. Das war die heutige Folge Charakter, Marke, Eigenbau. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und bis bald.